Danke für den Steilpass, Lisa. Ja, wir sind schon voll im Thema drin. Wer bin ich? Ich bin der Felix Hallauer. Aber auf dem Level sagt es noch nicht so viel aus über mich. Und wir merken, wenn wir dieser Frage ein bisschen näher nachgehen, ein bisschen tiefer, dann wird es schnell persönlich. Dann könnte nicht mehr die Sachen führen, die uns persönlich tief treffen. Und wir merken, dass die Fragen auch damit zu tun haben, oder unser Verhalten beeinflusst, damit zu tun haben, wenn ich mich befinde. Ja, sogar, glaube ich, einen Einfluss hat darauf, wie viel Frucht an unser Leben kann bringen, wenn wir in dieser Frage eine Wissensübereinstimmung haben, wenn wir in dieser Frage das dürfen leben, was Gott für uns bereit hat. Wer bin ich? Was würde denn Gott über diese Frage als Antwort geben? Der Mose hat Gott mal gefragt, was soll ich denn sagen, wer du bist? Und Gott hat ihm die Antwort gegeben, ich bin, der ich bin. Und ich glaube, es ist ein Wesenszug von Gott, wo nur Gott hat und ihn auch als Gott ausmacht, dass er seine Identität aus sich selber haben kann. Er ist nicht auf etwas Externes, auf eine externe Meinung, auf Wertschätzung, auf irgendeine Reaktion abhängig, wer er ist. Er ist. Fertig. Als lapidarer Kontrast dazu, um das zu verdeutlichen, ein Gegenstand. Der ist nicht einmal in der Lage, selber eine Identität zu fühlen. Man kann den mit einer Seriennummer eindeutig identifizieren. Und der Besitzer hat da sogar noch seine Internetseite drauf verewigt, damit man gewusst hat, wem der gehört. Das ist bei einer Sache so. Was uns aber auch die Sache sagen, für die Sache sind dann ein paar Franken in Euro getauscht worden und es hat den Herrschaftswechsel gegeben. Der Traktor ist in die Schweiz gekommen, der gehört jetzt uns. Und irgendwann bei einer Pizzaznacht haben wir es lustig gefunden, zu sagen, der Traktor, der heißt jetzt Platzhirsch. Weil wir der Besitzer sind, haben wir Macht und Befugnis, dem eine Identität zu geben. Dem Traktor, der kann das nicht spüren, das ist, man kann über das lachen, dass man einem Traktor einen Namen gibt. Aber ich will mit dem den Mechanismus aufzeigen, dass das Herrschaftsverhältnis aufzeigt, wem da wir wer da uns eine Identität gibt. Etwas, was wir besitzen, können wir definieren. Und jetzt, wie ist das bei uns Menschen? Ich glaube, wir Menschen sind dazu gemacht, zum jemanden zu arbeiten. Wir Menschen sind nicht dazu gemacht, um unsere Identität aus uns selber zu nehmen. Können wir nicht. Wir suchen etwas, das uns Identität gibt. Und das, was uns Identität gibt, das beten wir auch an. Aus dem Grund, glaube ich, auch ist, egal wo die Menschen gelebt haben, völlig unabhängig voneinander, sind alle auf die Idee gekommen, es muss irgendetwas Größeres geben. Es gibt einen Gott, den sich alle auf den Weg macht. Das Dschungelvolk, wir können alle Weltreligionen, wieso kommen die aufs Konstrukt, dass es einen Gott gibt? Ich glaube, das ist in uns eingeladen und das suchen wir. Und wenn wir uns nicht bewusst für den Gott entscheiden, den wir in der Bibel beschrieben haben, glaube ich, dann wird irgendetwas anderes den Platz einnehmen, wo wir arbeiten und wo uns wird definieren und uns Identität geben. Ich will das illustrieren am Beispiel von Petrus. Der Petrus hat sein Leben Jesus übergeben und sich entschieden, ihm nachzufolgen. Und wo Jesus den Petrus gesehen hat, hat Jesus ihm eine neue Identität gegeben. Er hat gesagt, du bist Simon, der Sohn von Johannes, aber ab jetzt sollst du Kephas, Felshase. Jesus hat etwas in Petrus gesehen, und ich glaube, dass Gott ihn schon, wo er ihn gedacht hat, in ihn eingeladen hat, wo wir aber auch ehrlicherweise sagen müssen, hat man vielleicht in dem Moment gar noch nicht so gesehen in Petrus. Jesus hätte ihm auch den Namen geben können, Verräter oder Wirbelwind oder Haudegen die dort reinschiessen. Jesus hat etwas gesehen, was in Petrus angeladen ist und hat das über ihm ausgesprochen und hat ihm eine Identität gesungen. Und ich glaube, der Petrus ist ein super Beispiel, wie er die Identität ausgefüllt hat. Er ist prägende Stütze von der Urkirche, wo der Anfang ist von dem, was wir heute auch noch miteinander Gottesdienst feiern. Wir Menschen können uns entscheiden, wem wir gehören. Der Traktor kann das nicht. Wir Menschen können das. Und mit dem entscheiden wir uns auch, wer uns prägen soll. Anders formuliert, auf das, wo meine Anbetung abzielt, da wird auch meine Identität prägen. Da wird prägen, wer ich bin, wenn ich mich fühle, wenn ich für einen Selbstwert habe. Umgekehrt können wir aber auch aufgrund von unserer Identität Rückschlüsse nehmen, wem da unser Leben gehört, wer da uns beherrscht. Der erste Punkt von heute Morgen ist, Frage, wem du deine Lebensherrschaft gibst, entscheidet über deine Identität oder anders beschrieben, von wem lässt du deine Heckscheibe bekleben. Jetzt, wenn ich meine Lebensherrschaft Jesus übergebe, wie sieht denn so ein Leben aus? Ich habe hier ein paar Selfies von mir gefüttert. Wie viel Skifahrer hat denn Platz in einem Leben von einem Menschen, der seine Herrschaft Jesus übergibt? Wie viele Bündnerin geht denn noch, wenn man Jesus nachfolgt? Wie viele Rössli hat noch Platz in dem Leben? Ist da Konkurrenz? Sollte man da bekämpfen? Oder wie steht das zueinander? Im Psalm 139 habe ich einen spannenden Vers gefunden und dort heißt es, du hast meine Nieren bereitet. Nieren werden im biblischen Sprachgebrauch nicht nur einfach als medizinisches Organ angeschaut, so wie das Herz auch nicht einfach als eine Pumpe angeschaut wird. So wie ich es verstand, sind Nieren noch ein bisschen tiefer als das Herz, wo uns manchmal Entscheidungen mitentscheidet. Nieren sind aber ein Organ, so wie es beschrieben ist, wo für uns manchmal schwierig ist, um mit dem Verstand Einfluss nicht drauf. NG übersetzt es anders, NG übersetzt, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Sie bringen da Körper und Seele beieinander. Und eine spannende Überlegung finde ich noch, wie die Volksbibel übersetzt. Sie beschreibt, du hast einen Charakter für mich gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass mit dem Wort Nieren relativ nahe bei dem ist, was wir unter Identität verstehen. Das, wo zuinnerst in uns schlummert, wo man manchmal auch selber gar nicht so genau begründen könnte, wieso das jetzt der eine auf die Skipiste zieht und der andere eher zu den Rössli. Das ist in uns innen. Und ich glaube nicht, dass Gott uns geschaffen hat, als Bündnerin, als Rössli-Liebhaber, als Skifahrer, damit wir ein Leben lang die Aufgabe haben, die Nieren in uns zu amputieren. Ich glaube, dass Gott Sachen in uns eingeladen hat, dass Gott sich selbst von uns vorstellt, wo wir gar noch nicht daran denken, dass wir die mal noch schiessen werden. Wenn wir den Weg aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft in der Sünde, in die Freiheit vergleichen mit dem Weg, den das Volk Israel gemacht hat, und ich glaube, dass die Geschichte vom Volk Israel auch so als Gleichnis gedacht ist, dann bin ich auf eine spannende Tatsache gestoßen. Im ersten Mal, wo Gott mit dem Abraham den Bund bespricht, tut er ihm Grenzen, tut er ihm das Gebiet beschreiben, wo das gelobte Land soll rein passieren. Das wird zwischen Nil und Euphrat dort beschrieben. Das wären die zwei orangen Linien. Der rote Fleck ist da, was heute jemand, oder wo zu der besten Zeit das Staatsgebiet von Israel ausgemacht hat. Ich will mit dieser Folie da überhaupt keine Aussagen machen, wie man politisch jetzt den Grenzverlauf regeln im Nahen Osten. Das sei fern von mir. Aber ich glaube, dass mit dieser Aussage etwas für uns rauskommt. Hey, Gott stellt uns auf einen weiten Raum. Und die Grenzen, die wir haben, sind nicht die, die Gott uns setzt, sondern die Grenzen sind die, wie viel Land mögen wir einnehmen. Wenn wir im Josua und im Richter lesen, sehen wir, wie das Volk Israel gefordert war, die Landeinnahmen dann wirklich auch zu vollziehen, konsequent zu sein und die fremden Götzen rauszuknallen und dem Gott nachzufolgen, dem Gott zu dienen und die Schritte zu machen. Und ich glaube, dass die Identität, die Gott uns geben will, wenn wir als Christ mit ihm leben, nicht ein Hamsterrad ist, wo links und rechts begrenzt ist und die Gefühle können wir zappeln und wir sind nie gut genug. Ich glaube, das ist ein falsches Bild. Ich glaube vielmehr, dass Gott ein Vater ist, der uns aus Liebe einen grossen Sandhaufen gebaut hat. Und sich freut, wenn wir in dem Sandhaufen innen coole Bogen, Stauseen, Betonwerke und was man sonst noch alles machen kann. Und stellt euch mal vor, ein Kind würde bloß dort im roten Eckli auf 10% der Fläche sendeln. Da würde man sofort psychologisch abklären lassen. Hey, ich glaube, ein bisschen sind wir manchmal so. Ich glaube, Gott hat mehr parat für uns, als wir uns vorstellen können. Ja, der Sandhaufen hat auch Grenzen. Wenn du denkst, deine Identität sei Bankräuber, dann wirst du dich bewegen müssen. Da glaube ich nicht, dass da drin Platz hat. Aber in dem Sandhaufen innen hat sehr vieles Platz. In dem Sandhaufen passieren aber manchmal auch Sachen. Da habt ihr vielleicht selber schon erlebt, wenn ihr mit den Kindern sendeln. Irgendwann geht es nur darum, dass sie ihre Identität haben, wow, ich darf in dem schönen Sandhaufen Sachen machen und die Mami ist nebenan und bringt ihn sicher irgendwann ins Vieri. Sondern irgendwann geht es nur noch darum, wer hat den Lastwagen. Und die Identität des geliebten Kindes verschwindet zumal auf die Frage und wird auf die Frage reduziert, wer hat den Lastwagen und wer hat den Lastwagen nicht. Passiert auf dem Sandhaufen. Oder so eine Sandburg fällt zusammen, weil man sie vielleicht mit zu wenig Sand oder mit zu wenig Stampfen gebaut hat. Und es gibt Tränen, weil die Sandburg zusammenfällt. Und die Identität in dem Moment ist bloß noch, meine Sandburg ist kaputt. Das heisst nicht, dass die Sandburg durch Mami wieder mal aufbauen werden. Ich glaube, der Sandhaufen ist dazu da, um uns vorbereiten auf das Leben nach dem Sandhaufen. Aber es gibt Sachen, die auf das Mal Macht bekommen, die nicht so denkt ist, die unsere Identität bestimmen. Oder auf dem Sandhaufen passiert es manchmal, dass man auf die Idee kommt, dass man mit dem Schäufeli nicht bloß eine Burg bauen könnte, sondern dass man auch mit dem Schäufeli die Burg von der Schwester kaputt machen und nachher den Sand noch in die Ohren einstreichen. Passiert auf dem Sandhaufen. Ich glaube, Gott hat uns vieles zur Verfügung gestellt. Und es geht in unserem Leben manchmal ähnlich zu auf dem Sandhaufen. Und wenn wir mal auf etwas von diesen Sachen, die uns zur Verfügung stehen, müssen verzichten, dann merken wir, ob das Selfie noch im richtigen Verhältnis steht zu dem, wie Gott uns in den Sandhaufen gesetzt hat. Mir ist eine Geschichte in den Sinn von einem tüchtigen Bauernmann, der gekrampft hat und der hatte ein Schlägli gehabt und der konnte nur so viel arbeiten wie vorne. Und der aufgeschlossene, grosszügig, innovativ, tüchtig Mann ist ganz ein mühsamer Mensch geworden für die ganze Familie. Weil er das verloren hat, was er arbeitet hat, wo nicht denkt dazu gewesen wäre, dass er es arbeitet. Und ich glaube, wir Männer sind da in der Gefahr, dass wir in dieser Leistungswelt, wo wir müssen, bestehen, manchmal das stark bewertet und dann in ein gefährliches Loch hineingehen, wenn das mal nur möglich ist. Dort, wo wir kritisiert werden, ist ein guter Messgrad. Welchen Stellenwert hat das? Wie reagiere ich auf Kritik? Hat das den Einfluss, mich persönlich in meiner Identität als Kind Gottes zu berühren, zu fertig zu machen? Oder kann ich sachlich mit dem umgehen? Das schwierigste Thema zum Kritisieren ist Kindererziehung. weil das extrem nahe bei uns ist. Das ist ganz schwierig, wenn da jemand am Dreh redet. Hat mit dem zu tun, dass man das vielleicht manchmal auch, die Reihenfolge Gott, Ehepartner, Kind, manchmal nur mehr richtig einsetzt und aus dem Grund komische Sachen entstehen. Ein letzter Punkt, zum Überprüfen, ob deine Selfies im richtigen Verhältnis stehen, ist das Gebet. Ich finde es eine gute Gewohnheit, vor dem Essen ein Tischgebet zu sprechen. Weil ich glaube, dass das Essen, das wir haben, auch das Trinken, dürfen geniessen, das Essen auch nicht nur dazu da ist, dass wir überleben, sondern dass wir es auch dürfen schön haben miteinander, Gemeinschaft feiern und die verschiedenen Geschmäcker geniessen. Hast du dir schon mal über ein Bildschirm Gebet Gedanken gemacht? Kannst du mit Gott über deinen Bildschirmkonsum gleich beten, wie über das, was du über deinen Tisch konsumierst? Ich glaube, da gibt es Sachen, die du da kannst. Ich glaube, wenn du das Gebet ehrlich redest, und es muss jetzt nicht Bildschirm sein, es kann auch aus der Flasche kommen oder aus dem Kühlschrank oder irgendwo. Wenn du über das ehrlich mit Gott kannst reden, wirst du spüren, ob das Selfie, das du dabei schiessest, noch im richtigen Verhältnis steht zu deiner Beziehung, zu deinem Schöpfer, zu deinem Gott. Und wenn du diese drei Sichten durchgehst, bin ich sicher, dort, wo Suchtverhalten rum ist, wird es da irgendwo rot leuchten. In einem von diesen drei Sieben. Der Petrus hat formuliert, was er erlebt hat mit Jesus, was ihn ausmacht. Da gibt es viele Bibelstellen, die aussagen, wer wir sind, was wir für einen Wert haben als Kind von Gott. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schrieb der Petrus, wo das Erlebnis, wo von Jesus ihn als Fels identifiziert hat, mit ihm Erlebnis gemacht hat, das ist ein von diesen Sätzen in seinem Brief, wo er schreibt, was seine Identität ausmacht. Mein Problem ist, wenn ich auf dem Sandhaufen am Spielen bin und irgend mit dem Lastwagen ein Problem habe und meine Identität angefochten ist, dann hilft es mir manchmal verstandesmäßig nicht, einfach so einen Vers zu lesen. Der berührt mich in meinen Nieren unten eben manchmal nicht. Der geht da rein und da wieder raus. Das ist wie ein 3 mm Regen in einem Hitzesommer. Der kommt nicht an die Wurzel, aber der verdunstet vorne. Wie können wir denn die Identität, und es gibt in der Bibel listenweise Vers, die aussagen, wie wertvoll, wie kostbar wir sind. Wie schaffen wir es, dass das tiefer geht, dass das in unsere Nieren runterkommt? Ich habe hier ein paar Sachen aufgezählt, die mir helfen, die können bei euch ganz anders sein. Und das sind alles Sachen, die im Negativen auch verwendet werden für Manipulation und Hirnwäsche. Und es ist ein grosser Unterschied, ob ich mich selber dazu entscheide, mich zu beeinflussen oder ob ich durch andere genötigt wird oder gezwungen wird, das Sachen zu machen. Eins ist, was wir jeden Sonntag machen miteinander, wir singen Lieder. Es ist erwiesen, dass Singen tiefere Schichten in uns erreicht. Aus dem Grund, glaube ich, ist es wichtig, dass wir hier miteinander die Texte, die geistlichen Worte aussprechen und singen. Und ja, es kommt gar nicht zu der Frage, ob es schön oder wüst ist, aber es macht etwas mit dir, wenn du über deine Lippen und mit deiner Stimme singst. Etwas anderes, was uns tiefer prägt, ist die Beziehung, das Netzwerk, das wir haben. Mit welchen Menschen bist du unterwegs? Es gibt ein Sprichwort, das heißt, zeig mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Hat einen grossen Einfluss auf unsere Identität. Die Bibel hat Handlungen für uns vorgesehen, weil sie genau gewusst hat, dass wir Sachen brauchen, die wir nicht bloß hören, sondern auch spüren und fühlen, um die Identität als gerettete Kind Gottes in unsere Nieren zu transportieren. Ein Abendmahl ist eines von denen. Taufe ist eines von denen. Und es gibt noch verschiedene andere, Art geistliche Übungen in der Bibel, die vorgesehen wären, dass wir die praktizieren, um eben genau das in uns einzutun. Ich glaube nicht, dass du mehr gerettet bist, wenn du getauft bist oder nicht. Aber ich glaube, also das Erlösungswerk von Jesus ist vollbracht. Das gilt für dich, wenn du das annimmst. Aber es macht etwas aus mit dir, dass du kannst wahr annehmen und dass du eben in den Nieren unten auch begreifst. Dann gibt es Erlebnisse. Wir merken, der Petrus hat extrem viele Erlebnisse mit Jesus gemacht. Und das hat ihn an den Punkt gebracht, wo er so einen Satz, den wir vorhin gelesen haben, hat können formulieren. Und die Erlebnisse, zum Beispiel dort, wo er auf dem Wasser gelaufen ist, die sind außerhalb vom Bootsrand passiert. Er hat die Komfortzone verloren. Hast du den Mut, Gott darum zu bitten, nächste Woche ein Erlebnis zu machen mit ihm, das außerhalb der Komfortzone stattfindet? Der Mut hat einen Einfluss darauf, wie viel von dieser Identität, die Gott für dich vorbereitet hat, du kannst einnehmen. Gehen wir raus in die Schöpfung. Hey, wenn ich in Reihen gump und mich von dem Strom treiben lasse, und ich denke, die Schöpfung hat Gott für uns gemacht, dann macht er etwas mit mir. Dann macht er etwas mit mir, das ich auch nicht verstandesmässig erklären kann. Wenn ich Treppberg-Hyazinthen sehe, jeden Frühling wieder raufkommen, die hat niemand gesagt, die kommen einfach. Mega. Die Grosszügigkeit, wo er Sonnenuntergang, Vögel pfeifen, Wahnsinn. Die Vielfalt, die er gemacht hat, wo er uns sagen will, hey, ich habe euch gern, hey, gehen wir raus. Geschichten sind Sachen, die die Bibel braucht, weil sie was Geschichten gehen tiefer als bloß intellektuelle Sätze. Aber auch die Geschichten, die wir einander erzählen, die wir mit Gott erlebt haben, die prägen unsere Identität, unser Gottesverständnis oder unser Verständnis, wer sind wir in Gott. Und der letzte Punkt, glaube ich, macht auch etwas mit aus, wie gehen wir mit unserem Körper um. Ich habe gehört, dass ein entscheidender Schritt in einer Drogenreha, wenn Drogensüchtige wieder anfangen, sich regelmäßig Zähne putzen und sich waschen. Das gibt ihnen wieder Würde. Das gibt ihnen wieder Selbstachtung. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Körper, wie es in der Bibel steht, der Tempel vom Heiligen Geist ist, ich glaube, dann ist es gut, wenn der nicht schweißelt und auch ein bisschen gescheit ernährt wird. Und heute Morgen habe ich erfahren, dass es sogar noch Haarspray gibt. Identität muss eingenommen werden. Und wenn wir einfach so mit ein bisschen Wetterbericht, Kaffee und Schaffhausernachrichten in den Tag starten, glaube ich, dann gleich mal ein bisschen dem da, wo in den Flipflop, den Shorts und der Wasserpistole das Gefühl hat, er könne im Häuserkampf bestehen. Ich plädiere für einen bewussten Start in den Tag mit Gott, aus diesen Gründen. Wir sind viel weniger anfechtbar für so blaue Lastwagengeschichten und so weiter. Der Petrus, der das mit Jesus erlebt hat, dass Jesus ihm einen neuen Namen gegeben hat, der gibt uns den Auftrag, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern sagt, segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Jesus hat in Petrus können Versager, Verlügner anhinken. Hat er nicht gemacht. Er hat nicht Böses mit Bösem vergolten. Er hat ihn nach der Verleugnung gefragt, hey, hast du mich noch gern? Er hat ihm den Auftrag gegeben, weide meine Lämmer. Er hat ihn gesegnet mit guten Worten. Segnen heißt auf Latinisch benedire, das heißt Gutes sagen. Und da gibt uns der Petrus einen Auftrag dazu, wo wir Verantwortung haben aneinander. Und ich glaube, das ist da, wo wir auch unter dem verstehen, was wir unter Prophetie anschauen, mit Ermutigung, Ermahnung, Tröstung, dass wir da Gott fragen, hey, was hast du parat für meinen Nächsten? Und da gibt es die Praxisgruppe, hören das Gebet und du kannst dort gehen und du kommst einen Eindruck rüber. Und du bist gehorsam, gibst deinem Nächsten weiter, der prüft es und es passiert etwas und es kann Frucht entstehen. Oder du siehst eine Not, die berührt dich, die geht nicht an dir vorbei. Du nimmst dich ins Gebet. Du wirst inspiriert durch das Wort Gottes, durch eine Predigt oder einen Vers. Und du merkst, es ist etwas dran zu machen. Du bist gehorsam. Du führst vielleicht ein Gespräch mit jemandem, machst eine segnende Tat und es entsteht Frucht drauf. Ich bin in letzter Zeit darauf angesprochen worden, wir wollen eine charismatische Gemeinde werden. Ich will, dass wir eine fruchtige Gemeinde werden. Und ich will nicht, dass wir Kraft investieren, um darüber zu streiten, ob die linke oder die rechte Seite die bessere ist. Ich will, dass wir unsere Kraft, unseren Fokus, unser Herzblut darin investieren, dass wir gehorsam sind. Dass wir diese Schritte tun. Und dass wir es so machen, dass Frucht entstehen und am liebsten ertragreich. Wenn wir mehr auf der linken oder auf der rechten Schiene die Ham sind, glaube ich, beurteilt Gott etwa, so wie ich es als Vater anschaue, ob das Kind das Blau oder das Brauschäufeli braucht. Im Sandhaufen. Und es gibt auf beiden Schienen gibt's wüste Geschichten von Machtmissbrauch, von Narzissmus, von falschem Heldentum, von Sensationsgeilheit. Gibt es auf beidem und ist nicht gut, ist gefährlich. Aber wir haben den Auftrag, einander zu segnen. Und ich finde, jeder hat den Auftrag zu prüfen, wie ist er dran, dass er das lebt und dass wir einander das Gute ins Leben einredet und das hat einen grossen Einfluss. Ich glaube, es gibt eine Reihenfolge auch, wie wir das leben sollen. Und ich glaube, dass der Ehepartner unser Nächster ist. Und ich glaube, dass wir das Segnen, auch das Gute ineinander einreden, das Prüfen, hey, was ist dran für den anderen. In erster Linie in der Ehe sollen leben, üben und auch zur Frucht bringen. In der Bibel steht, Adam erkannte Eva und sie ward schwanger und gebar Kain. Ich habe gedacht, ja, die haben das so geschrieben, weil sie ein bisschen verklemmt waren zum Schreiben, die haben Sex miteinander. Weil das ist ja offensichtlich da passiert, sonst hätte es keinen Kain gegeben. Ich glaube aber, das Wort erkennen ziemlich genau ins Thema Identität hier trifft. Und ich glaube, die Identität als Mann und als Frau, die ist in der heutigen Zeit brutal angefochten. Man darf das schon fast nur sagen, dass das ein Teil von unserer Identität ist. Und ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip, das er uns gegeben hat, wo es gut da ist, wenn wir von dem nicht abweichen. Und ich glaube, dass die Ehe, eine funktionierende Ehe, eine grosse Ressource ist, um uns in dem Sinne, in dieser Identität zu stärken oder zu erkennen. Wenn wir zurückdenken an das Volk Israel, wissen wir, was für einen grossen Impact das hat, ob das Volk anerkannt wird als Staat oder nicht. Und ich glaube, das ist das, was in dem Wort erkennen oder anerkennen drin passiert. Und das ist das, was passiert in einer gesunden Ehe, dass wir uns als Mann oder als Frau anerkennen und in die Identität ihr lieben. Ich habe mal in einer Predigt gehört, dass man wenn man die Frau als Stallmagd liebe, dann werde sie 10 Jahre auch so leben und so aussehen wie eine Stallmagd. Und wenn man die Frau als Prinzessin sehe und mit ihr so umgehen, dann wird sie in 10 Jahren auch so aussehen und so sein wie eine Prinzessin. Seitdem weiß ich, wieso das nicht so gut angekommen ist, als ich den Sohn ja mal schon die Rüberhosen auf den Geburtstag geschenkt habe. Aber sie lässt es also heute noch an und wir haben auch noch andere Erlebnisse gemacht miteinander. Genau. Es bringt zum Ausdruck, was das ausmacht, wie wir miteinander umgehen, was wir einander zusprechen und wie wir einander entwickeln können. Und ja, ich glaube, der nächste Schritt ist unsere Kinder. Liebe Mütter und Buben sind nicht auf die Welt gekommen, um herzig, brav und schön zu sein. Buben müssen gefährlich werden fürs Böse. Und wir Väter haben den Auftrag, zum Beispiel unseren Buben da vorzuleben. Wie man über den Bötlirand aussteigt und wie man miteinander schlachten gegen das Böse gönnt. Und wenn sie es nicht von uns lernen, von wem denn? Das Internet hat viele Ideen, wie wir erkennt werden. Es ist an uns, in diesen Themen Verantwortung wahrzunehmen und einander zu segnen, einander gut zuzusprechen. Und dann glaube ich, ja, dann geht es auch weiter, kann es weitergehen über das familiäre Umfeld aus, wo wir einander dürfen segnen, einander dürfen gut hören von Gott und weitergehen. Die Herrschaftsfrage bestimmt meine Identität. Identität muss eingenommen werden. Und wir haben eine Verantwortung für die Identität von den Menschen, die uns anvertraut sind. Jesus hat dem Simon die Identität Fels zugesprochen. Hast du eine Idee, welchen Namen Jesus dir geben will? Oder ein bisschen blumiger formuliert, welchen Filmtitel würde Gott über dein Leben setzen? Oder wird Gott über dein Leben setzen? Ich bin mir ganz sicher, dass weder der Filmtitel H.D. Läppli noch Dick und Doof auf dieser Liste steht. Ich bin sicher, Gott hat für jeden von euch einen ganz grossen Titel parat. Lass du dich auf den ein. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du für jeden von uns eine grosse Identität parat hast. Ich will dich um deinen Schutz bitten für all das, was uns Falsches einreden will, was uns anklagen will, wo uns an unserem Versagen festnageln und das zu unserer Identität machen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns an der Hand nimmst und mit Erlebnissen, mit Sachen in die Identität einführst, die du für uns gedacht hast, dass wir Menschen werden dürfen, die dich verherrlichen, dich arbeiten und dir ehrgehend mit all unserem Sein. Amen.